drei Wochen den ersten Teil von dieser zweiteiligen Miniserie gemacht, so zu dieser Ferienserie. Endlich Ferien, endlich Ferien. Und ist es gut, wenn ich Mundart spreche oder soll ich Hochdeutsch sprechen? Da muss man schauen. Hochdeutsch scheint nicht erwünscht zu sein. Und ich habe gesagt, dass Ferien etwas völlig Neues ist. Ich hatte die Folie nicht dabei gehabt und darum habe ich gedacht, ich bringe sie heute, damit ihr es noch seht, weil es ist doch extrem erstaunlich. 1879 haben ein paar Beamte vom Bund ein bisschen Ferien bekommen. Ich habe es, glaube ich, auch das letzte Mal schon gesagt, weil sie so viele müssen sitzen in einem Büro, haben wir gedacht, sie müssen auch wieder mal ein bisschen Bewegung haben und sich aufstehen. Und darum haben wir dann den Beamten Ferien gegeben. Bis zum Ersten Weltkrieg hat es in der Privatwirtschaft annähernd nichts gegeben, was dem Wort Ferien gleich kommt. Ferien haben eigentlich nur Leute gemacht, die sehr reich gewesen sind und sich das dann können leisten. Im Zweiten Weltkrieg hat es dann in einzelnen Kantonen, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es dann in einzelnen Kantonen so ein bisschen Regelungen gegeben, damit die Leute auch mal Ferien haben. Und wenn man sich so überlegt, oder? Da in Adliswil so der grösste Zuwachs an Bevölkerung, wo auch mit einhergegangen ist, mit der Gründung von Kishona, Methodisten sind gekommen, die katholische Kirche, die reformierte Kirche hat da eine grosse Kirche gebaut. In dieser Zeit von der industriellen Revolution, da haben die Leute einfach geschafft. Geschafft und nochmal geschafft. Es ist kein Wunder, dass die früher gestorben sind als wir. Oder? Denken da auch. Weil die haben es effektiv einfach streng gehabt. Dann im 66, ich mag mich fast noch erinnern, hat es 2 Wochen Ferien gegeben. Stellt euch vor, ihr müsst mit 2 Wochen Ferien auskommen. Wie wäre denn das? Also, natürlich nicht die, die pensioniert sind, die müssen ja so Ferien bewusst auch machen. Und man könnte mal einen Pensionierten fragen, warum macht man eigentlich in der Pensionierung, also wenn man pensioniert ist, nach Ferien, weil es gibt gute Gründe für das. Und dann im 84, etwas, was mich noch sehr gut erinnern mag, ist dann das gekommen, dass man 4 Wochen bezahlte Ferien hat. Ist das nicht krass? Krass, dass es über, oder ich sage mal, erst seit sehr kurzer Zeit überhaupt so etwas wie Ferien gibt. Und es ist auch absolut nicht mehr wegzudenken, dass man in die Ferien geht. Es ist doch absolut nicht mehr wegzudenken. Ich habe letztens einen Bericht gelesen oder gehört von Portugal. Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ist ein Drittel von der ganzen Wirtschaft von Portugal, die von der Industrie, vom Tourismus lebt. Stellt euch vor, was das für die bedeutet hat jetzt auch, oder? In dieser Zeit, wo keine Ferien gewesen sind, beziehungsweise schon Ferien, aber niemand hat will auf Portugal gehen. Ich habe mich dann gefragt, hat Jesus Ferien gemacht? Und die Frage kann man natürlich mal gerade raus mit Nein beantworten, weil Ferien in dem Sinn, wie wir heute Ferien verstehen, hat es dort mal gar noch nicht gegeben. Also kann man das auch gar nicht so ganz genau vergleichen. Und doch meinte ich, dass man bei Jesus so etwas sieht, wie das, was inhaltlich Ferien ausmacht. Darum ist meine Antwort jein. Eigentlich nicht und doch auch hat es Momente gegeben, wo Jesus das gemacht hat, was wir im tiefsten eigentlich von Ferien erwartet. Oder ich sage mal, die meisten, zumindest wenn man ein bisschen vorgeschritten ist im Alter. Schauen wir schnell die Situation an, wo Jesus drin gesteckt ist. Es ist eine Situation gewesen, wo sich das langsam zugespitzt hat, oder? Er ist dauernd immer angegriffen worden. Die sind quasi so ein bisschen reihenweise gekommen und haben ihm Fragen gestellt und haben ihn irgendwie aufs Glatteis führen, damit er irgendetwas sagt, wo sie dann einen Strick draus drehen können. Er ist in einer Kampfsituation gewesen. Er hat immer müssen aufpassen und sich verteidigen, immer müssen wach sein, immer müssen bereit sein und sortieren. Will jetzt der wirklich etwas wissen? Oder will er mich noch ablenken? Wir kennen das so einen Moment auch, oder? Wo Leute zu euch kommen und euch etwas fragen und ihr seid nicht ganz sicher, ist das jetzt eine ernste Frage? Oder ist es eine Frage, wo sie etwas hören wollen, damit man nachher einen Strick ausdrehen kann? Und dann ist Jesus enorm gefordert gewesen. Seine Popularität ist immer gewachsen und es sind immer mehr Leute gekommen, immer mehr Leute und alle haben etwas wollen von ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch so Situationen kennen. Also Situationen, wo man das Gefühl hat, hey, es wächst mir alles langsam über den Kopf aus. Alle wollen irgendetwas von mir. Alle möchten gerne, dass ich ihre Probleme löse. Alle haben irgendwie das Gefühl, sie müssten jetzt auch noch auf mir rumhacken. So ein Moment, wo es einfach innerlich zu viel wird. Wo man spürt, jetzt ist die Batterie langsam drinnen. Kennen Sie so einen Moment? Je älter das ich werde, desto besser spüre ich das. Ich hatte mal eine Situation, da bin ich noch recht jung, dort habe ich es noch nicht so gespürt. Da war mal jemand im Gottesdienst und dann nachher hat er Führer gerufen, oh, musst du Leute reden? Und dann habe ich zurückgerufen, ein Hörgerät wäre auch etwas. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich schon gemerkt, das war eine Grenzüberschreitung. Und es ist also nicht nur, dass es frech ist, es ist einfach völlig unabbracht. Und als ich dann darüber nachdenke, habe ich gemerkt, hey, jetzt ist einfach irgendwie 8 Monate keine Ferie oder 7, 8 Monate keine Ferie gehabt, Batterie da unten, die Nerven liegen blank. Ich vertrage nichts mehr. Ich vertrage es nicht mehr. Und wenn man sich dann so ein bisschen kennt, merkt man, jetzt ist einfach die Zeit, um etwas zu machen. Manchmal kann man dann auch nicht, oder? Und dann muss man sich selber irgendwie schützen. Ich hatte auch mal eine Situation, wo ich dann meinen Ältesten gesagt habe, du, wenn ihr seht, dass viele Leute nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, dann kommen sie dazu und fangen an mit diesen Leuten zu reden, dass ich weggehen kann. Weil es im Moment einfach, weil es einfach zu viel ist, weil ich es im Moment nicht vertrage. Ja, manchmal spüren wir es und dann können wir auch sagen, ja gut, ich sehe es ja dort vorne die Ferien, oder? Wir hangeln uns noch durch. Jesus war in so einer Situation, Jesus Christus in einer Situation, und er gemerkt, es ist einfach zu viel, es geht nicht mehr. Und dann hat er etwas ganz Interessantes gemacht. Er ist einfach mal weg. Er hat sich zurückgezogen. Er hat einfach mal gesagt, jetzt ohne mich. Er hat das nicht irgendwie speziell genannt, oder? Er hat nicht gesagt, ich mache jetzt eine Auszeit, oder ich mache jetzt ein Sabbatical, oder ich gehe jetzt in die Ferien. Das ist einfach nicht üblich gewesen, damals. Aber er ist einfach nicht mehr rum gewesen. Er ist von einem Tag mehr oder weniger auf den anderen nicht mehr verfügbar gewesen. Und er hat das auch ganz bewusst gemacht. Er ist, und das ist der Text dazu, er ist auf die Tür ausgegangen. Ich lese es mal schnell. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus und er ging in das Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Also Jesus ist noch einmal hingegangen, wo er sich eigentlich in Anführungszeichen Schlusszeichen hat wollen verstecken. Und wenn ihr jetzt da mal schaut, oder? Da unten ist Jerusalem. Sehe Genezareth, sieht man sehr gut, Bethsaida, Kapernaum, dort, wo Jesus größtenteils aufgewachsen ist, auch Simon Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus kommen daher. Nazareth, auch ein bekannter Ort. Dann ist Jesus von da übergegangen, irgendwo in das Gebiet. Man weiß nicht genau, wie weit natürlich, aber irgendwo in das Gebiet. Und das Gebiet ist ein ganz spezielles Gebiet gewesen, damals. Heute natürlich auch noch. Man könnte jetzt, wenn man ein bisschen flapsig will, daherkommen, sagen, Jesus ist ans Meer gegangen, go Ferien machen. Aber man weiss schlicht nicht, ob er ans Meer gegangen ist. Er war einfach im Haus gewesen, dort bei Tyrus rum. Und das Spezielle da ist Folgendes. Der Ort oder die Gegend ist für die damalige Zeit der Inbegriff von sündhaftigem Leben, von falschem Leben, von gottlosem Leben gewesen. Wehe die Chorasin, wehe die Bethsaida, wenn, und jetzt kommt's, in Tyrus oder Sidon, die Taten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Jesus macht da einen Vergleich und er sagt, eigentlich ist dort oben ein so ein gottloses Gebiet, aber wenn dort würde etwas passieren, wie ihr es jetzt erlebt habt, dann hätten sie ihr Leben geändert. Er nimmt quasi wie einen negativen Hintergrund, um ihnen deutlich zu machen, wie negativ das sie sind, wie falsch das sie sind. Wenn ich wieder unter die Joel stelle, da sehen wir, was für ein Gebiet das ist und die Bibelkenner denken gerade, aha, Tyrus, Sidon, alle Gebiete der Philister. Wisst ihr, was die Philister waren im Alten Testament? wenn man das mit einem Satz müsste sagen. Was sind Philister für Leute in Bezug auf Israel? Ja? Erzfinder von Israel. Oder die ganze Richterbuch quasi, oder, wird immer gekämpft gegen die Philister. Immer und nachher später auch. Immer sind sie im Zwietrag, immer haben sie da Landstreitigkeiten gehabt, haben nicht echt gewusst, wem was gehört. Jesus geht in ein Gebiet, wo die Menschen ihm offensichtlich feindlich gesinnt sind. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, warum macht er das? Warum geht Jesus an so einen Ort an? Warum geht Jesus quasi ins Ausland? Was denken da? Man kennt ihn nicht im Ausland. Geht ja uns auch so, oder? Wenn wir im Ausland sind, wenn wir nicht Angst haben. Also ausser der, meine Tochter ist nicht im Ausland gewesen, aber in der Schweiz an einem Ort, wo sich offensichtlich viele Christen getroffen haben. Darum hat sie dann auch viele auch getroffen dort. Aber im Ausland kann man manchmal denken, ja, dort wird es allweil nicht sein, aus dem geht an ein christliches Ferienressort oder so. Ja, was könnte sonst noch ein Grund sein? Ja, aber er hätte nicht wollen, dass man ihn sieht dort. Er hätte wollen verborgen bleiben. Mhm. Ja. Ich glaube, Jesus ist einfach weggegangen an einen Ort, wo er gewusst hat, da lassen sie mich in Ruhe. Es gibt eine ähnliche Stelle, oder? Nicht ganz so drastisch, aber mit der Frau am Brunnen dort in Samaria, wo die Frau dann zu ihm sagt, du, es ist ja eigentlich gar nicht üblich, dass du als jüdischer Mann mit mir, samaritische Frau, schwätzt. Das ist doch eine Trennung zwischen uns. Und dort spürt man das, oder? Man spürt, dass das jüdische Volk sich sehr stark auch dadurch, über das definiert hat, dass sie anders sind als die anderen und dass sie sich auch abtrennen von ihnen. Andere Stellen gibt es auch im Neuen Testament oder dort, wo zum Beispiel der Paulus dann zu einem Römer geht, oder? Sagt er auch, was ich jetzt mache, ist eine Grenzüberschreitung. Oder der Cornelius, der zu Jesus kommt, ich glaube Cornelius heisst er, der zu Jesus kommt und sagt, hey, mein Sohn ist krank, mach etwas. Und er sagt dann, aber ich will gar nicht, dass du zu mir ins Haus kommst, weil eigentlich weiss ich, dass du das nicht darfst und dass es nicht richtig ist, wenn du an so einen Ort gehst. Red nur ein Wort und mein Sohn wird geheilt. Also es hat für Jesus wohl der Ort gehabt, so ein Gefühl von, da kann ich mal wieder durchschnaufen. Da kann ich mal wieder Zeit haben, um mit diesen engsten Vertrauten ein paar Sachen zu besprechen. Da habe ich mal wieder Zeit, um mit Gott vielleicht ins Reine zu kommen und ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Was ist eigentlich dran? Und dann wird's kompliziert. Es wird kompliziert, weil in dieser Geschichte plötzlich eine Frau auftaucht, die wild entschlossen ist, etwas für ihre Tochter rauszuholen. Wild entschlossen. Und sie ist so wild entschlossen, weil sie offensichtlich spürt, da ist jemand, der helfen kann. Und wenn diese Person mir jetzt nicht hilft, dann ist alles verloren. Die Person, die möchte, dass ihre Tochter geheilt, befreit wird. Und sie kommt zu Jesus, wie sie weiss, das macht Jesus überall, wo er ist. Es gibt keinen Ort, wo Jesus nicht irgendwelche Zeichen und Wunder da hat und Menschen wieder in die Freiheit geführt hat. Das ist sein tägliches Brot, das ist sein Job. Und wir denken zurück, oder? Genau von so einer Situation ist Jesus ein Stück weit davor gelaufen und hat gesagt, ich möchte jetzt mal meine Ruhe haben. Und genau das kommt auf ihn zu und die Frau sagt, ich lasse nicht look. Vielleicht haben seine Jüngerin sie schon abweisen, wo sie gekommen ist, weil sie ja fremdig war, aber sie hat sich nicht abweisen lassen. Sie ist einfach an und hat gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Man spürt auch etwas von dieser Verzweiflung, die in diesem Text liegt. Eine Verzweiflung, dass die Frau nicht gewusst hat, wie sie sich sonst noch helfen lassen soll oder was sonst irgendwie ihre könnte helfen. Und sie sagt, mach doch bitte etwas. Und Jesus sagt, nein. Und das ist fast eine einzigartige Stelle in der Bibel. Es gibt wenig so Stellen, wo Menschen mit Bedürfnis zu Jesus kommen und Jesus sagt, nein. Und er sagt nicht einfach nur, nein, weisst, ich mag jetzt gerade nicht. Oder nein, weisst, ich habe jetzt keine Zeit und ich bin jetzt da in der Ferien. Oder er sagt auch nicht einfach, ja, nein, das ist zu kompliziert, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Sondern er sagt eigentlich, wie wenn die Frau zu ihm kommt und dann heisst es nein und dann rennt sie gegen eine Wand an und ist völlig, wie wenn man eine Ohrfeige gegeben hat. So muss sich die Frau gefühlt haben. Denn Jesus sagt ihr, es ist nicht recht, und das ist eine Bildsprache, es ist nicht recht, dass man das Brot von dem Kind nimmt und den Hunden gibt. Das ist der Grund, warum Jesus nicht helfen will. Nicht, weil er in der Ferie ist, sondern er sagt, es ist nicht richtig. Und das muss man vielleicht ein bisschen neuer anschauen. Was sind denn Kinder? Kind ist Israel, Gottes geliebte Volk, wo der Retter verheißen war, wo der Retter erwartet hat. Das heisst, am Anfang der Geschichte von Jesus, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird etwas tun in ihrem Leben, dass es wieder gut wird. Und die Hunde, und das hat die Frau sehr wohl verstanden, die Hunde sind der ganze Rest. Die Hunde sind die, die kein Anrecht an Gott haben, kein Anrecht an die Gnade haben. Die Hunde sind die, die eigentlich nichts zu berichten haben. Jetzt, ich weiss nicht, ob man euch schon mal so beleidigt hat auf diese Art, dass man euch sagt, du bist wie ein Hund. Hunde sind für die Juden unreine Tiere. Also du bist eigentlich nichts wert. Du bist nicht wert, dass ich dir helfe. Du bist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dir zu helfen. Es ist eine furchtbare Demütigung in dem Moment. Es ist furchtbar krass, wie die Frau zurückgestoßen, eigentlich abgewürgt wird in ihrem Begehren, dass ihr geholfen wird. Könnt ihr das ein bisschen nachspüren? Ich finde gar nicht Wort, um das ganz richtig zu sagen. Aber wenn ich mich in die Frau hineinversetzen würde, dann würde ich einfach den Kopf einziehen und ganz langsam davonlaufen und sagen, Und die Frau sagt, Ja, du hast total recht. Sie sagt nicht gerade ja, aber sie sagt, Herr, es stimmt, dass das Brot für Kinder ist. Du hast völlig recht. Und darum habe ich gesagt, sie sagt ja, Herr. Sie bleibt dran, dass sie nicht denkt, jetzt, ich lasse mich abweisen. Sondern sie sagt, nein, ich lasse mich nicht abweisen. Du bist der Herr und ich bin es nicht wert, das ist völlig klar. Es ist nicht für mich bestimmt, das ist auch völlig klar. Und dann kommt der Gedanke, wo Jesus zutiefst in seinem Herzen berührt hat. Sie sagt, aber sogar der Abfall von der Gnade Gottes lange doch für mich. Sogar die Brösel, die runterfallen, wo man eigentlich würde zusammenwischen und Futter rühren, sogar das lange doch für mich. Man muss dem Kind gar nichts wegnehmen. Der Abfall von deiner Güte und Liebe ist immer noch genug, dass meine Tochter heil werden kann. Das, was man nicht beachtet, was wie nichts scheint, ist immer noch genug. Ein Brösemli Gnade langt doch für mich. Und im Paralleltext, im Matthäus-Evangelium ist es, da sagt Jesus dann, ich habe so einen Glauben nicht gefunden in Israel. Ich habe so etwas Krasses nicht erlebt, wie ich mit dieser Frau erlebt habe. So einen Glauben, der nicht Luft lässt. So einen Glauben, der nicht einfach sagt, ja nur dann halt. Sondern der sich wie festkrallt und sagt, ich brauche Gnade, koste es, was es wolle. Ja, Herr. Und Jesus hat das Kind von dieser Frau geheilt. Und jetzt kommt das, was der Andreas gesagt hat. Es ist das erste Mal oder fast das einzige Mal, wo Jesus die Grenzüberschreitung macht und jemand außerhalb von seinem eigenen Volk heilt oder dieser Person Gnade schenkt, Erbarmen schenkt. Es ist eine Vorwegnahme von dem, was nachher für uns jetzt selbstverständlich ist, dass Gottes Liebe und Gnade für alle Menschen gilt. Es ist das erste Mal oder eines der ersten Mal, wo man das so deutlich spürt. Gottes Güte und Liebe langt. Selbst wenn man sein ganzes Volk abfüllt mit Gnade, dann langt der Rest immer noch für den ganzen Rest der Menschheit. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du merkst, vielleicht bist du in einer Situation, wo du merkst, hey, ich bräuchte eigentlich nur ein Körnchen Gnade. Eigentlich braucht es ganz wenig, um mein Leben könnte wieder gerade werden. Eigentlich braucht es ganz wenig von Gottes Trainierreden, Trainierhandeln und es wäre genug. Wir haben das ja wieder angefangen nach Corona jetzt, oder wir sind immer noch in Corona, aber wir haben es wieder angefangen, dass wir nach dem Gottesdienst für Leute, die das gerne möchten, dass wir da vorne für sie beten und es ist einfach das Angebot, das deutlich machen soll, hey, du kannst tatsächlich ein Empfangender sein, wenn du da drin bist. Du kannst ein Mensch sein, der gute Worte zugesprochen bekommt. Ein Segen, ein Fürbitte, vielleicht auch ein Mahnenswort, je nachdem. Du kannst ein Mensch sein, der nicht allein ist mit dem, was ihn drückt. Und das Einzige, was es braucht, ist ein ganzes bisschen von der Entschlossenheit von dieser Frau. Du musst nämlich aufstehen und nicht dort durchlaufen, sondern dafür laufen. Mehr braucht es nicht. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst oder wo du weißt, hey, hoppsla, kannst du mal eins retour bitte? Es geht gar nicht mehr. Eins retour. Ups. Ja, genau. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du denkst, hey, eigentlich steht mir Ruhe zu. Und Jesus wäre die Ruhe auch zugestanden. Und eigentlich wollte ich gar nichts wissen jetzt gerade von der Welt. Ich meine, es gibt Menschen, die leben auf, wenn sie immer mit vielen Menschen zusammen sind. Und da gibt es andere, für die es einfach auch anstrengend, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Vielleicht bist du so ein Mensch, wo manchmal denkt, hey, eigentlich habe ich jetzt gerade genug, ich möchte jetzt meine Ruhe. Und ja, wir haben tatsächlich, so wie Jesus das hat, auch ein Recht auf Ruhezeiten. Ein Recht auf das, was man Sabbatical nennt, oder Timeout, oder Ferien, wie immer man das auch nennt. Ja, wir dürfen uns auch mal von der Welt zurückziehen. Ja, wir dürfen das Handy mal abschalten und nicht erreichbar sein. Ja, wir dürfen mal in eine Berghütte gehen und einfach dort für uns sein, mit Gott oder vielleicht mit unseren Bekannten und Freunden oder Familie. Aber das ist nicht das Absolute. Das ist nicht das, was das Ziel von unserem Leben ist. Das Ziel von unserem Leben oder wozu wir in dieser Welt sind, ist das, wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und wenn du in deinem Timeout, in deiner Ferien, in deiner Ruhezeiten plötzlich einem Menschen gegenüberstehst, der dich braucht, oder wo durch dich möchte Gottes Liebe erleben, weil Gott ihn zu dir geschickt hat, dann können wir nicht einfach sagen, wir haben jetzt Ferien, musst du morgen kommen. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Die Leute, die ganz stark das Bedürfnis haben, immer allen Leuten zu helfen, für die gilt das nicht. Die müssen sich wirklich mal Ruhe nehmen. Es gibt auch so Menschen, oder? Die haben immer das Gefühl, wenn ich nicht helfe, hilft niemand. Wie der auf Kishona, oder ein Student, hat gesagt, ich habe gelehrt, sind ja immer 150, 200 Leute gewesen. Ich habe gelernt, wenn Freiwillige gesucht werden, nicht immer gerade aufzuheben. Und darum zähle ich immer auf 10. Und wenn dann noch niemand aufgehebt hat, dann hebe ich auch auf. Wenn du so ein Mensch bist, oder, der denkt, hilf, ich hebe auf, ich helfe, dann würde ich dir sagen, du darfst auch mal gesegnet sein und einfach gesegnet sein für dich. Aber das ist für die spezielle Gruppe, die auch ein Stück weit ihre Identität oder ihr Stasi aus dem zieht, dass sie anderen helfen. Und alle anderen, wenn sie merken, hey, da ist ein Mensch und Gott will durch mich segnen, es gibt nichts Erholsames, Schöneres, Tolles, als wenn Gottes Segen durch dich durch zu einem anderen Mensch fließt. Und zum Thema Segen werde ich auch übernächsten Sonntag noch etwas sagen. Im Familiengottesdienst einfach da einen kleinen Spoiler schnell oder eine kleine Werbung. Es geht um Segen und um das Gesegnetwerden auch. Und das Thema wird auch so ein bisschen Segen sein. Jesus hat sich zurückgezogen, aber er hat nicht an seinem Zurückgezogensein festgehalten. Sondern er hat gemerkt, da will Gott etwas Grosses tun. Vielleicht will Gott auch etwas Grosses tun heute Morgen in deinem Leben. Vielleicht brauchst du ein Körnchen Gnade. Gottes Gnade ist genug da für jeden von uns. Vielleicht brauchst du ein gutes Wort in dein Leben hinein. Dann geh führen und lass für dich beten, lass dir ein gutes Wort, ein Wort von der Verheißung, von der Gnade zusprechen. Vielleicht brauchst du auch einfach, dass dir jemand schnell einen Moment zulässt. Dann scheuch dich nicht, auch nachher beim Kaffee draussen zu jemandem zu gehen und sag, du, ich muss dir einfach schnell mein Herz ausschütten. Ich brauche einfach schnell ein offenes Ohr. Ich brauche keinen Rat. Ich brauche eigentlich nichts, als einfach jemand, der mich ernst nimmt und mir zulässt. Das wollen wir füreinander sein. Das möchte ich für uns sein, immer wieder. Obwohl ich vom Typ her auch eher der bin, der lieber allein ist als in der grossen Gruppe. Aber ich möchte das immer wieder auch lehren und sagen, Herr, ich bin parat. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ihr seid auch gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen.